Dann habe ich dieses Lokal der Nachtasyl aufgesperrt. Am Anfang, die ersten 2, 3 Jahre bis 89 waren das wirklich viele Emigranten und das war ein Treffpunkt für Leute, für Tschechen aus eigentlich ganzen Welt, die nach Wien gekommen sind.
Das ist Jiří Šmíl. Er kam 1982 als tschechoslowakischer Migrant nach Wien und eröffnete dort 5 Jahre nach seiner Ankunft das Nachtasyl, seine Kneipe. Im Nachtasyl trafen sich viele tschechoslowakische MigrantInnen, die MitunterzeichnerInnen der Charta 77 waren und sich deshalb gezwungen sahen, das Land zu verlassen. Mein heutiger Gast ist Klaas Anders. Klaas ist Doktorand an der Uni Bremen. Er forscht im Rahmen seiner Dissertation zu widersprüchlichen Lebenswelten tschechoslowakischer MigrantInnen in Wien. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge Clayo. Clayo ist der Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaft an der Uni Bremen. Mein Name ist Jonas Ströer. Und heute darf ich dich begrüßen, Klaas. Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Zu Anfang der Folge möchte ich dich gerne einmal fragen, wie kamst du denn überhaupt zu deinem Forschungsthema und was interessiert dich denn an der tschechoslowakischen Migration in Wien zwischen 1968 und 1989?
Themenfindung gerade für ein Dissertationsprojekt ist immer ein Prozess auf jeden Fall. Dass es sich jetzt genau zu diesem Thema herauskristallisiert hat, es war mir auch zum Beispiel zu Beginn des Dissertationsprojektes vor knapp 4 Jahren auch gar nicht so bewusst. Und das ist einfach entstanden aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, aus eigenen Interessen. Ich mag Wien, ich war oft in Wien und fand es immer total spannend, dass es in Wien irgendwie so viele tschechische Institutionen, Kneipen, und einfach die Allgegenwärtigkeit des Tschechischen, auch der tschechischen Sprache in Wien gibt. Und so ist dann peu à peu einfach dieses Projekt daraus entstanden. Und ich fand es von vornherein total spannend, weiter im Bereich der Migrationsgeschichte zu arbeiten und fand Wien als ein Zielort der Migration total spannend, weil es eben so eine Mikrostudie erlaubt. Also Wien ist eine Großstadt, aber ist halt eine Stadt. Und mir das so gebündelt an einem Gegenstand anzuschauen, fand ich total spannend. Und ganz pragmatisch, ich spreche zwar more or less Tschechisch, aber brauche da relativ lange für. Und wenn man sich die Migration nach Wien anschaut, dann sind einfach viele Quellen auf Deutsch und damit auch für mich deutlich zugänglicher.
Kannst du uns vielleicht erstmal einen historischen Kontext geben? Was war denn überhaupt die Charta 77 und weshalb mussten denn Menschen wie Jiří Šmíl die Tschechoslowakei verlassen?
Ich arbeite allgemein zu dieser Mobilität oder Migration zwischen 1968 und 1989. 1968, weil da die Invasion der Warschauer Pakttruppen in der Tschechoslowakei passiert ist. Um da ins Detail gehen zu können, wurde da quasi ein Reformprojekt in der sozialistischen Tschechoslowakei gewaltsam beendet. Und in der Folge gab es einen großen Peak an Migration. Und 1990 oder 1989 war dann eben in Mitteleuropa und vor allem in der Tschechoslowakei durch die gesamten Revolutionen sich die Lage dramatisch ändert. Deswegen ist es so dieser abgespeckte Zeitraum. Dann haben wir 1977 und am 1. Januar 1977 wird in der Tschechoslowakei die sogenannte Charta 77 veröffentlicht. Das ist eine Erklärung, also erstmal nur ein Manifest, das ungefähr 250 Leute unterschrieben haben zuerst. Und dieses Manifest macht nichts anderes, als einzufordern, dass die tschechoslowakische Regierung sich an ihre eigenen Regeln hält, weil sie nämlich 2 Jahre zuvor die sogenannte Schlussakte von Helsinki unterschrieben hat. Das ist die Schlussakte der KSZE-Konferenz, also der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und in dieser Schlussakte steht drin, wir, die unterzeichnenden Staaten, verpflichten uns zur Einhaltung der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit und der Bürgerrechte. Und die Tschechoslowakei und eigentlich fast alle anderen Staaten in Ostmitteleuropa haben das auch unterschrieben, aber eben nicht umgesetzt. Eine Maßgabe dieser KSZE-Akte war eben auch, dass die Unterzeichnung in den jeweiligen Ländern bekannt gegeben wird. Das ist in der Tschechoslowakei nur sehr eingeschränkt passiert. Und die Charta hat eben gesagt, wir fordern ein, dass ihr das publik macht, dass ihr das achtet und dass ihr das umsetzt. Es hat aber dazu geführt, dass bei den Leuten, die dieses Dokument geschrieben haben und unterschrieben haben, auch bekannt oder bewusst, dass es enorme Repressionen gab gegen diese Gruppe. Heißt, diese 250 bummelig ErstunterzeichnerInnen und alle, die es darauf unterzeichnet haben, wurden dann nach und nach immer mehr bewusst ausgegrenzt aus der tschechoslowakischen Gesellschaft. Das heißt, es gab Berufsverbote, es gab teilweise auch Gefängnisaufenthalte, eher weniger. Und es gab so, man könnte es fast Mobbing nennen. Also die Kinder der Leute wurden in der Schule angesprochen, was denn ihre Eltern da gemacht haben. Die wurden ausgegrenzt, die wurden aus Kindergruppen rausgenommen. FreundInnen durften nicht mehr mit denen spielen. Und auch die Erwachsenen hatten eben immer mehr Schwierigkeiten, Jobs zu finden. Ein großer Teil davon war eben auch Ziel einer gezielten Aktion der Staatssicherheit, also was wir aus der DDR irgendwie als Stasi kennen, den STB in der Tschechoslowakei, mit der Aktion Asanace, die eben darauf zielte, eben diese Leute aus der Gesellschaft auch physisch zu entfernen. Asanace kann man übersetzen als Säuberung, Begriff, den man eher so aus Schädlingsbekämpfungskontexten kennt. Und dieser Begriff sollte eben die tschechoslowakische Gesellschaft von diesen unerwünschten Elementen säubern. Und deswegen wurde so viel Druck auf die ausgeübt, dass dann relativ viele die Tschechoslowakei verlassen haben.
Du hast jetzt gerade die Termini Flucht und Migration angesprochen. Wie ist denn die wissenschaftliche Diskussion über diese Begriffe und wie nutzt du diese Begriffe denn selber und wie gehst du damit um?
In der historischen Migrationswissenschaft ist momentan so ein bisschen der Common Sense, dass man mehr auf die Produktion der Migration schaut. Also Migration ist ja kein Begriff, der einfach so gottgegeben existiert, sondern quasi entsteht dadurch, wie wir darüber reden und wie wir das betiteln. Und eben auch wir als WissenschaftlerInnen sind eben Teil von diesem, was man dann in der Wissenschaft Migrationsdiskursiv nennt, die eben Migration produzieren. Das heißt, wenn wir sagen, das ist Flucht, dann konstruieren wir ja einen Begriff der Flucht. Und wenn wir sagen, das ist Migration, dann konstruieren wir einen Begriff der Migration. Und das ist eben gerade so ein bisschen der Versuch, das zu reflektieren. Was die Politik oft macht, Flucht und Migration zu trennen, eben Migration als geregelte Migration, Flucht als irgendwie so Ausnahmesituation, das klappt nicht. So, wenn man sich anschaut, wie Entscheidungen zur Migration gefällt werden, dann ist das eine Summe aus Faktoren, ökonomische Faktoren, Gewalterfahrung, Angst vor Gewalt, Ausgrenzung, aber auch Netzwerke. Wenn ich migriere, gehe ich oft dahin, wo ich Leute kenne. Und diese komplexe Summe kann man eben nicht runterbrechen auf einen Begriff. Deswegen gibt es verschiedene Versuche, auch Migration und Gewalterfahrung unter einen Nenner zu bringen in der Forschung. Es gibt Leute, die reden von Flucht, es gibt Leute, die reden von Zwangsmigration, Gewaltmigration, Fluchtmigration. Das ist jetzt alles, da gibt es nicht den einen Goldstandard. So in meiner Arbeit schreibe ich eigentlich immer nur Migration und MigrantInnen, weil ich nicht beurteilen kann, ist der Fluchtaspekt höher, ist der Netzwerkaspekt höher, ist der ökonomische Druck höher.
Viele der UnterzeichnerInnen der Charta gingen ja auch bedingt durch den gesellschaftlichen Druck in der Tschechoslowakei nach Wien. Kannst du uns einmal erklären, wie denn die Bedingungen in Wien für die UnterzeichnerInnen waren und wie sie empfangen wurden? Und auch noch, warum sie denn ausgerechnet nach Wien gingen?
Genau, ich fange mal von hinten an. Also Wien ausgerechnet gerade für diese Gruppe, weil eben Kreisky als Bundeskanzler die Hand ausgestreckt hat und die Leute das dann dankbar angenommen haben. Wien ist dann einfach die größte Stadt in Österreich und die Leute wollten dann, wenn sie in Wien, in Österreich bleiben wollten, dann auch oft in Wien bleiben. Und das wurde auch gezielt so gelenkt. Also es gibt Anfang 77 dann die Anweisung des Bundeskanzleramtes an die entsprechenden Behörden, dass diese Gruppe jetzt kommt und dass diese Gruppe auf gar keinen Fall in Flüchtlingslagern untergebracht werden darf und dass die Beherbergung ausschließlich in Wien erfolgen sollte. Also zumindest was die unmittelbare Beherbergung anbelangt, war es quasi vorgegeben, dass sie nach Wien kommen. Die ersten Wohnungen, die gestellt wurden, waren ausnahmslos in Wien. Und man hört es schon, es wurden Wohnungen gestellt. Das heißt, diese Gruppe wurde eben nicht in die normalen Abläufe integriert, sondern im Prinzip lief das so, dass die Familie XY ist angekommen, mit dem Bus zum Beispiel in Wien. Dann standen da direkt zwei, drei Leute vom Bundeskanzleramt und vom Flüchtlingsfonds haben sie in Empfang genommen und dann im Prinzip direkt die Schlüssel zur ersten Wohnung gegeben. Es gab dann noch eine monatliche Beihilfe und relativ zeitnahe Maßnahmen, die auch direkt in Arbeit sie überführen. Dass das Bundeskanzleramt diese Leute so empfangen hat und auch gesteuert hat, wo sie sich ansiedeln, lag eben darin, dass man erwartet hat, dass das quasi die intellektuelle Elite der Tschechoslowakei ist und man sich auch darauf ein gewisses politisches Kapital erhofft hat. Also sowohl in Wirkmächtigkeit in die tschechoslowakische Nachbargesellschaft hinein, als auch in die eigene Gesellschaft. Also man hat irgendwie die Top-Leute im Empfang. Das waren international anerkannte SchriftstellerInnen, DramaturgInnen, PolitikerInnen. Und man wollte eben ein starkes Zeichen setzen, auch in die eigene Gesellschaft, quasi in, guckt euch doch irgendwie an, die werden da gegangen, also auch im internen Kampf gegen den Kommunismus, auch in Mitteleuropa und eben aber auch die Wirkmächtigkeit in die Nachbargesellschaft hinein.
Wie war denn das Verhältnis zwischen den MigrantInnen, die nach 1968 bzw. 77 nach Wien kamen und den TschechInnen, die dort vorher schon lebten?
Das tschechisch-wienerische Verhältnis beginnt ja nicht erst mit 68, sondern es sind schon in der Habsburger Monarchie etliche Leute als GastarbeiterInnen nach Wien gekommen, aus den böhmischen Landesteilen quasi. Das heißt, es gab total viel tschechischsprachige Institutionen in Wien, die aber mit der tschechischen oder tschechoslowakischen Republik eigentlich nichts zu tun hatten, also die schon im 19., teilweise im 18. Jahrhundert nach Wien gekommen sind. Aber das heißt, es gibt in Wien tschechische Schulen, Vereine, Turnvereine, es gibt eine sozialdemokratische tschechische Partei in Wien, also es gibt total viel. Es gibt einen krassen Generationskonflikt. Die Wiener Minderheit ist quasi Stand 68 stark überaltert, es gibt relativ wenig Kinder. Politisch sind die relativ konservativ und lehnen im Prinzip auch diese kommunistische Republik komplett ab, während die 68er Migranten ja teilweise überzeugte Kommunistinnen waren, die quasi nur mit der Moskau-Treue, die dann wieder erkämpft werden sollte, in der Tschechoslowakei nicht einverstanden waren, aber die eigentlich schon an das Projekt Sozialismus geglaubt haben und die also schon als junge wilde Sozialistinnen nach Wien gekommen sind und sich dann schon mit der Minderheit, die es gab, komplett zerkracht haben. Gerade die 68er haben eben verschiedene Institutionen gehabt, den Kulturclub der Tschechen und Slowaken oder Nova Vlas, das übersetzt Neue Heimat heißt, die aktiv so eine Art Sozialbetreuung gemacht haben. Darauf konnten natürlich viele Leute aufbauen. Und der Kulturclub war auch daran beteiligt, diese Charta-UnterzeichnerInnen mit zu betreuen und zu integrieren. Das war auch vom Bundeskanzleramt quasi so gewollt. Das heißt, da war schon viel, was aufgebaut wurde und dann eben quasi auch die Kneipen und Institutionen, die aufgebaut wurden. Und dann kommen 77 eben noch diese jungen Hippies, könnte man sagen, dazu, die das alles komplett komisch finden. Da gibt es dann gewisse Solidaritätsbekundungen zwischen den Leuten, die 10 Jahre vorher gekommen sind und denen, die zusammenarbeiten, aber da greift dann wieder der Generationenkonflikt einfach. Also die Leute, die dann jung sind, die wollen ihr eigenes Ding machen, die wollen ihre eigenen Orte haben.
Und einer dieser jungen Leute, die etwas Eigenes machen wollten, ist ja auch Jiří Šmel, der die Kneipe Nachtasyl aufgemacht hat. Jiří ist sich sicher, dass tschechoslowakische InformantInnen auch in seinem Lokal verkehrten.
Bei uns haben sich wirklich die für damaligen Regime Feinde getroffen. Das heißt, wir waren sicher beobachtet, davon bin ich schon überzeugt. Aber persönlich war ich nie irgendwie kontaktiert oder sowas Ähnliches.
Hatten die Gäste im Nachtasyl das Gefühl, beobachtet zu werden? Und welches Interesse hatte denn die tschechoslowakische Staatssicherheit an den Gesprächen, die in der Kneipe geführt wurden?
Wien war ja als Hauptstadt von Österreich. Österreich war neutral im Kalten Krieg. Gilt Wien so ein bisschen auch wegen dieser Neutralität als die Stadt der Spione. Also es gibt ganz viele Filme, Dokumentationen und Bücher, die irgendwie so heißen oder dieses Thema veranschaulichen, weil Wien quasi, da waren sie alle. Alle internationalen Nachrichtendienste waren in Wien. Eben auch der STBR, die Staatssicherheit aus Prag. Das Nachtasyl war auf jeden Fall ein sehr prädestinierter Umschlagort für oppositionelles Wissen, also ganz viele, also das Who is Who der tschechoslowakischen Oppositionsbewegung hat sich da getroffen, als Václav Havel der erste Präsident der Tschechoslowakei nach der Sonderrevolution wurde und auf seiner ersten Dienstreise in Wien war es auch sofort ins Nachtasyl gegangen, weil das quasi der Ort war, wo seine ganzen FreundInnen schon seit Jahren waren, sich vernetzt haben. Da wird es auf jeden Fall auch Leute gegeben haben und da gab es auch auf jeden Fall Leute, die sind mir auch in der Forschung begegnet, die da auch waren, für den STB gearbeitet haben. Das Nachtasyl war aber trotzdem ein Safe Space auf jeden Fall für die Leute. Da gab es jetzt keine Übergriffe. Aber es gibt diese Akten. Ich habe viel mit den STB-Akten gearbeitet. Die wussten über jedes Treffen in Wien Bescheid, über jedes Bier, was getrunken wurde, über jede Zusammenkunft. Wenn ein Abend veranstaltet wurde, eine Abendveranstaltung, wo irgendwie die neuesten Texte, oppositionellen Texte vorgestellt wurden, dann gab es da am nächsten Tag in Prag einen minutiösen Bericht drüber. Die Grenzen im Kalten Krieg waren nicht so eisern, wie man sich das vorstellt. Das sind schon noch Leute, die auch teilweise dann ja auch die österreichische Staatsbürgerschaft hatten, die schon auch trotzdem nochmal nach Prag gefahren sind für Familienbesuche. Aber gerade wenn man nach Prag gefahren ist, war das natürlich höchst heikel, weil man auch teilweise dann Wissen mitgenommen hat und ausgetauscht hat. Und oft sind das dann so Fälle, wo dann danach auch mal Leute nach Hause gekommen sind in Wien und eine aufgebrochene Tür vorgefunden haben zur Wohnung, wo dann klar war, die Wohnung wurde durchsucht, es gab Anrufe, Drohanrufe teilweise, hatten die Leute Familie noch in der Tschechoslowakei, immer so, das wäre schon wirklich ein Interesse ihrer Familie, wenn sie mir sagen, was sie da gemacht haben in Prag. Es gibt Fälle, wo man eben weiß, dass auch Leute, die an wichtigen Knotenpunkten saßen in Österreich, also die zum Beispiel irgendwie Wohnungen oder Anwesen hatten, wo sich Leute viel getroffen haben, die Buchhandlungen betrieben haben, dass die Leute auch auf der Gehaltsliste des STB standen und Informationen weitergegeben haben. Und besonders krass wird das, wenn man sich das dann nach 89 anguckt, weil das waren eben Leute aus den Familien, aus den Freundeskreisen, das waren Leute, also ich habe mit Leuten geredet, die dann erzählen, naja, der hat dann für den STB gearbeitet, das wussten wir dann danach, weil die Akten waren ja auch dann öffentlich. Und teilweise, und das ist natürlich ein bisschen paradox, steht in den Akten eben auch drin, dass wenn es irgendwie also Veränderungen geben sollte in der Tschechoslowakei, dass diese Akten vernichtet werden sollten. Dass ich diese Akten lesen konnte, spricht eben dafür, dass das nicht passiert ist. So. Aber dass eigentlich die Leute auch gedacht haben, ich bin sicher, wenn ich hier arbeite, und dann, weil die Akten werden vernichtet im Zweifelsfall, aber wurden sie halt nicht. Also das ist ein hochemotionales und immer noch ein stark tabuisiertes Thema. Um das abzurunden, der STB war sehr aktiv in Wien.
Wir haben jetzt bereits einige Ausschnitte aus den von dir geführten Interviews gehört. Die Oral History Quellen nutzt du ja für deine Dissertation. Aber wie bist du denn bei der Vorbereitung und Erstellung vorgegangen? Also wie kamen die Kontakte zu den InterviewpartnerInnen zustande und nach welchen Methoden hast du die Interviews denn realisiert?
Ich hatte am Anfang auch gedacht, das wäre ein deutlich Zeitzeugenen-Gespräch intensiveres Projekt, also dass ich noch viel mehr Gespräche führen würde. Ich habe trotzdem auch Interviews geführt nach einem relativ klassischen narrativen Interview-Stil. Also es waren jetzt keine quantitative Forschung, es sind auch keine Expertinnen-Interviews, sondern es sind irgendwie so narrative Interviews, auch nur 8 Stück, die ich geführt habe, die vom Zugang her im Prinzip sind, dass sie so ein bisschen versuchen, die Leute in so ein freies Erzählen zu bringen und dann ihre Lebensgeschichte darzustellen, nach einem relativ klassischen, eben biografischen Interviewleitfaden, wie er in der Forschung so eben verwendet wird. Ich habe das natürlich versucht runterzubrechen auf eben diese Migrationserfahrung, aber im Endeffekt war der Plan, reinzugehen, zu sagen, erzählen Sie mir doch mal, wie Sie nach Wien gekommen sind, und dann so ein freies Erzählen in Gang zu bringen. Und dieses freie Erzählen generiert dann eben die Quelle. Die Interviews haben stattgefunden an meistens relativ neutralen Orten, oft in Cafés, teilweise telefonisch, wenn es nicht anders ging, aber oft eben in Cafés in Wien. Oft war es aber auch so ein bisschen, ich schreibe einer Person eine Mail oder rufe an und die Person ist so, ja, melden Sie sich einfach, wenn Sie in Wien sind. Deswegen war das eher so ein bisschen, ich gehe dann wirklich in die Feldforschung rein, bin vor Ort und gucke eben, was so passiert. Und ich habe jetzt auch mit Leuten geredet, von denen die meisten oder fast alle, bis auf wenige Ausnahmen, schon mal irgendwie öffentlich in Erscheinung getreten sind als Zeitzeuginnen. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn man das mitreflektieren muss. Das sind dann Leute, die ihre eigene Lebensgeschichte wiederholt erzählt haben. Dann fängt natürlich auch viel mehr so ein Prozess von Konstruktionen und Narrativisierung an. Ich habe auch mit 1-2 Leuten geredet, die da so gut wie noch gar nicht drüber geredet haben. Und das sind dann Kontakte, die nach so einem Schneeballprinzip zustande gekommen sind. Also ich bin irgendwie mit 3-4 Kontakten hingegangen. Mit Jiri Schmel zum Beispiel habe ich schon mal im Rahmen einer Exkursion nach Wien, waren wir auch im Nachtasyl und haben mit ihnen über seine Erfahrungen geredet. Da hatte ich den Kontakt noch. Dann bin ich in Bremen auch in so tschechischen Kultureinrichtungen hier vor Ort integriert. Eine Kollegin von mir, die da ist, hat mit einem der Leute, ist sie zur Schule gegangen in Prag. Den kannte sie dann irgendwie und dann geht man da hin und dann, ah ja, und hier meine Freundin, mit der könntest du auch nochmal reden. Hier ist die Handynummer, und dann hat sich das so ergeben, dass es auch ganz gut funktioniert hat. Also auch eine ganz gute Gruppe zustande gekommen ist. Insgesamt 8 Leute, 4 Männer, 4 Frauen, also auch paritätisch, was irgendwie ganz schön ist tatsächlich. Und aber 6 davon sind eben, haben die Charta unterschrieben und sind dann nach Wien gekommen. Und nur 2 davon sind als Teenagerinnen 68 nach Wien gekommen.
Um die Folge abzuschließen, würde ich gerne noch von dir wissen, wie die MigrantInnen, über die wir gerade gesprochen haben, auf die samtene Revolution und den Fall des tschechoslowakischen Regimes reagiert haben und welche Auswirkungen diese Vorgänge auf ihr persönliches Leben hatten.
Ich habe zwar gesagt, der eiserne Vorhang ist nicht so eisern, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber natürlich war die Entscheidung zur Migration schon noch erstmal die Entscheidung mit dem Bruch, teilweise auch mit der eigenen Familie. Das heißt, die Leute sind migriert mit der Erwartungshaltung, ich bin jetzt halt weg. Heißt, man hatte eben ein Leben, als dann die gesamte Revolution passiert ist. Man konnte auch die Entwicklung nicht so unglaublich gut antizipieren. Das heißt, ich habe mir jetzt eigentlich niemand begegnet, der dann irgendwie 1990 gesagt hat, toll, freie demokratische Republik, ich gehe jetzt zurück direkt. Weil wohin denn auch zurück? Es ist ja nicht so, als hätte er die eigene Wohnung irgendwie auf einen gewartet oder sowas. So. Was aber ein radikaler Einschnitt ist für die Leute, die nicht diese privilegierten Geschichten hatten, die teilweise noch in den Betreuungsmaßnahmen waren. Anfang 1990 gehen ein paar hundert Bescheide direkt raus, die sind alle wortgleich, da steht drin, aufgrund der politischen Entwicklung in ihrem Herkunftsland müssen wir ihnen mitteilen, dass die Grundlage für eine Betreuung innerhalb der österreichischen Bundesbetreuung nicht gegeben ist und hiermit beendet ist. Heißt, alle Leute, die noch zum Beispiel im Flüchtlingslager warten, werden dann aufgefordert zu gehen und müssen dann auch gehen. Es sei denn, sie finden einen Weg, ist auch irgendwie ein Zitat aus dem Kopf zumindest, sich unmittelbar in den österreichischen Arbeitsprozess einzugliedern, dann kann das funktionieren. Aber im Prinzip ist ein bisschen Kommunismus ist vorbei. Dann haben wir auch kein Interesse mehr an Flüchtlingen, in Anführungszeichen, aus dem Kommunismus. Und die müssen dann alle gehen.
Ja, vielen Dank, Klaas, dass du heute hier warst. Und vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast in die tschechoslowakische Migrationsgeschichte in Wien zwischen 1968 und 1989.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Liebe ZuhörerInnen, das war es schon wieder mit Cleo. Schaltet gerne auch in die nächste Folge ein, um in ein anderes spannendes Thema einzutauchen.